WaveAct, the web-free software company that understands what you want.
Hallo alle zusammen, willkommen bei WaveAct. Heute mit einem ganz speziellen Guest, Kai, dem Co-Founder und CEO von CoinDex. Ja, und außerdem auch Kugel Ventures UG. Und ich sage jetzt mal so, ihr habt vielleicht schon von CoinDex auch gehört. Ja, also da gibt es erst seit kurzem ein paar Neuigkeiten dazu, worüber ich mit Kai heute auch insbesondere sprechen möchte. Und vor allem in Bezug darauf, wie wir möglichst viel für uns selbst, auch für unsere eigenen Journeys, ja, daraus mitnehmen können. Also was sozusagen die Key Learnings aus der gesamten Experience sind. Zuallererst danke Kai, dass du dir heute Zeit nimmst, ja, um mit uns darüber zu sprechen. Und gleich am Anfang würde ich dir jetzt gleich mal den Ball zuwerfen und würde gerne mal von dir wissen, wie die Situation bei dir aktuell jetzt eigentlich überhaupt aussieht. Ja, also ich weiß, dass ihr bei CoinDex jetzt sozusagen die Insolvenz angemeldet habt. Und ich glaube, jetzt wäre es ganz spannend, natürlich zu wissen, was vielleicht so die ganz, ganz groben initialen Hintergründe sind und wie es auch dir persönlich vielleicht damit geht.
Ja. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Kevin. Freue mich, dabei zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, also ich bin einer von den beiden Gründern von CoinDex. Mit CoinDex waren wir in Deutschland die Ersten, die ein Investment in Kryptowerte wie Bitcoin im Sparplan und indexbasiert ermöglicht haben. Also damit im Prinzip das Konzept des in so Westeuropa erfolgreichsten Retail-Investment-Produkts, was eigentlich so der ETF-Sparplan ist, auf die Welt der Kryptowerte übertragen. Und ja, das war eine sehr wilde Reise, die wir da hatten in den letzten 6 Jahren. Also die Firma haben wir ungefähr 6 Jahre gemacht. Mit dem Produkt live am Markt waren wir jetzt gut 3 Jahre ungefähr. Der Markt, für jeden, der das verfolgt, und das sind ja in deiner oder eurer Hörerschaft vielleicht durchaus ein paar, ist eben sehr zyklisch, ne? Manchmal gibt es dolle Hochs, manchmal gibt es dann aber auch dolle Tiefs. Und so ähnlich hat auch unsere Journey sich eben entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, waren wir jetzt Anfang des Monats September dann aufgrund von verschiedenen Umständen, über die wir ja heute vielleicht auch dann noch kurz sprechen, dazu gezwungen, beziehungsweise haben uns da auch zu entschieden als eine Option. Das, finde ich, wird auch in Deutschland noch sehr wenig besprochen, dass das auch unter Umständen ja einfach wirklich eine Option sein kann, die nochmal neue Perspektiven bringen kann für ein Business, dazu entschieden eben Insolvenz anzumelden. Und das ist auch eine neue Erfahrung für mich und auch, glaube ich, bestimmt für viele andere, über die wir dann vielleicht ein bisschen sprechen können, um das zu teilen, was dann eigentlich genau passiert und ne, was die Schritte dafür sind. Und ja, so ist der Alltag natürlich jetzt etwas anders, als bevor man die Insolvenz angemeldet hat. Also in unserem Fall ist das jetzt so, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, wo wir unser Geschäft, also das Endkundengeschäft, Endkundinnengeschäft, was wir hatten, abwickeln sozusagen. Und daran anschließend, wenn diese Abwicklung abgeschlossen ist, wird dann das eigentliche Insolvenzverfahren beginnen.
Und das heißt, bei einer Insolvenz gibt es ja meistens, also ich hatte das jetzt selbst ja auch noch nicht, grundsätzlich 2 mögliche Outcomes, oder? Es gibt einmal bis hin, wo halt dann wirklich alle Dinge, sage ich jetzt mal, vom Masseverwalter oder Insolvenzverwalter, sage ich jetzt mal, schlichtweg versteigert werden oder einfach liquidiert werden, beziehungsweise dem Sanierungsverfahren. Weil du jetzt gesagt hast, das als mögliche Perspektive auch anzusehen, heißt das, dass ihr in diese Kategorie Sanierungsverfahren fällt und so versucht, eine Art Neustart zu versuchen?
Also ich würde es mal so aufziehen, mein Laienverständnis jetzt davon ist, dass wenn du dich dazu entscheidest, Insolvenz anzumelden, gibt es das ja grundsätzlich erstmal, dass du das machen kannst oder machen musst, weil du zahlungsunfähig und oder überschuldet bist. Das ist das, was die meisten kennen, ne? Ich habe wirklich kein Geld mehr oder ich habe vielleicht sogar Schulden irgendwie bei Lieferanten oder was weiß ich, ne? Dann ist es klar, dann muss man Insolvenz anmelden. Da gibt es dann verschiedene Berechnungsverfahren, wie man und ab wann man vor allen Dingen dann eigentlich auch von Gesetzes wegen dazu gezwungen ist, das zu machen. Das würde ich auch jedem, insbesondere Geschäftsführer von einer juristischen Person oder auch wenn man es nicht über eine juristische Person macht, eben den für das Geschäft Verantwortlichen empfehlen, das sehr ernst zu nehmen, weil wenn man da in diesem Tatbestand Insolvenzverschleppung oder so gerät, das hat sehr ernste Konsequenzen, ne? Deswegen, das sollte man schon genau verstehen, was man da tut. Es gibt aber auch das Szenario, dass man wegen sogenannter drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden kann. Das prüft dann auch jemand, ob das so ist, ne? Und dafür entscheidend ist dann letztlich sowas, das auch relativ technisch klingt, aber ob es die Frage, ob es eine positive Fortführungsprognose gibt. Ja, also wenn du GmbH-Geschäftsführer bist, dann ist das, sind das die entscheidenden Faktoren, die du kennen solltest. Und dieses Letztere war das, was jetzt zum Beispiel bei uns dann gegriffen hat. Also wir hatten jetzt mit Coindex durchaus noch Geld, auch jetzt, ne, nicht jetzt irgendwie nur noch 50 Euro oder so, aber eben diese positive Fortführungsprognose. Die haben eben mein Mitgründer Sergio und ich uns eben entschieden, dass wir die nicht mehr sehen, nachdem jetzt da vor allen Dingen eine schon einigermaßen sicher geglaubte Verkaufstransaktion dann sehr kurzfristig leider geplatzt ist. Und jetzt kann man natürlich für Gründer und Gründerinnen und wenn es generell auch um Startups geht, immer diskutieren, ja, positive Fortführungsprognose, was heißt das denn? Also wenn jetzt Kevin und ich hier irgendwie eine GmbH gründen und wir sagen, wir wollen dieses und jenes damit erreichen und beide von uns zahlen da 5.000 Euro ein, dann hat die GmbH 10.000 Euro. Und ich meine, gut, wenn wir uns kein Gehalt bezahlen, dann reichen die 10.000 Euro vielleicht lange. Aber die Frage ist, was ist denn diese positive Fortführungsprognose? Wie ist die genau definiert? Und das ist halt wie dann so häufig eben so ein bisschen der schmale Grat, über den man wandert. Wenn man dann diese Insolvenz aber eben angemeldet hat, dann ist es so, dass in den allermeisten Fällen der Insolvenzverwalter erstmal natürlich prüft, jetzt mal ganz salopp gesagt, ist es so, dass wenn ich irgendwie zwei Verträge neu verhandle und fünf Leute entlasse, dass das dann saniert ist und dann ist das Geschäft wieder in Ordnung. Ne? Das wäre dann häufig zum Beispiel so ein Fall, das hört man ja in der Presse auch manchmal, für eine Insolvenz in Eigenregie oder in Eigenverwaltung. Ne? Da kommt dann so ein Insolvenzverwalter und der ist dann wie so ein Berater oder eigentlich ist ja eher dann der Geschäftsführer der Berater für den Insolvenzverwalter, aber man macht das dann sozusagen zusammen. Und wenn klar ist, okay, es sind eigentlich nur eine Reihe von Maßnahmen, die wir machen müssen und dann würde das Geschäft wieder gut funktionieren, dann ist das sozusagen, glaube ich, das, was wahrscheinlich dann auch für den Insolvenzverwalter und natürlich auch die UnternehmerInnen das schönste Szenario ist, ne? Und auch dann kann es halt so sein, und das meinte ich mit neuen Perspektiven, dass so eine Insolvenz natürlich auch ein bisschen ein Befreiungsschlag sein kann, ne? Weil man zum Beispiel in der Lage ist, Kündigungen auszusprechen, die man vielleicht ohne eine Insolvenz nicht aussprechen könnte. Weil das ist schon so, dass eine Insolvenz für alles, was man vertraglich vereinbart hat, Sonderregelungen mit sich bringt, ne? Egal, ob das jetzt dann ist, dass man aus einem Mietvertrag raus will, aus einem langfristigen Lieferanten- oder Kundenvertrag oder eben auch Mitarbeitendenverträgen. Das zweite Szenario ist dann, dass wenn das nicht gegeben ist, ich mache ein paar Sachen und dann läuft das Geschäft wieder super, bis dass man sagt, okay, das kann ich vielleicht nicht machen, also einen profitablen Geschäftsbetrieb wiederherstellen, aber vielleicht kann ich die Firma aus der Insolvenz heraus sehr günstig verkaufen. Warum sollte das jetzt möglich sein, auf einmal und vor der Insolvenz nicht? Naja, das ist bei vielen Gründern ja so, dass man dann zum Beispiel Kapital eingesammelt hat von irgendwelchen InvestorInnen. Und da ist es dann häufig so, dass es irgendwie bestimmte Klauseln gibt, wie Liquiditätspräferenzen, Drag-along, Tag-along und solche Sachen, die halt einen Verkauf unterhalb eines bestimmten Wertes dann nicht möglich machen, weil die GesellschafterInnen den zum Beispiel blockieren würden, weil sie sagen würden, nee, dann bekomme ich ja irgendwie mein Geld nicht mehr raus oder so. Und auch da kann es eben unter bestimmten Voraussetzungen so sein, dass eine Insolvenz eben die Möglichkeit bietet, dass all diese Sachen potenziell ausgehebelt werden können. Und damit zum Beispiel dann einen Verkauf, einen sanierenden Verkauf, würde man dann zum Beispiel sagen, ermöglichen. Auch da, das würde jetzt, glaube ich, alles zu weit gehen, gibt es dann tausend Details, ne? Das wäre ein zweites Szenario, was aber jetzt bei uns leider auch nicht zutrifft, weil eben damit ja einhergehen würde, dass zum Beispiel unser B2C-Geschäft, also einfach wo Menschen wie du und ich jetzt bei uns sich auf der Plattform anmelden konnten und eben Kryptowerte kaufen und verkaufen konnten, aus verschiedenen Gründen jetzt für dieses Szenario nicht geeignet war. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario, und das ist dann, glaube ich, das, was du jetzt zum Beispiel auch vorhin meintest, wo man das auch alles nicht macht, sondern wo man sagt, ja, okay, also wir können jetzt nicht ein paar Sachen machen und das Ganze ist wieder profitabel. Wir können jetzt auch nicht das Ganze irgendwie den ganzen Bums verkaufen, so sprichwörtlich gesagt, für kleines Geld. Aber was wir machen können, ist vielleicht gucken, welche Assets hat denn das Unternehmen? Also vielleicht eine Software oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Maschinen bei anderen Firmen oder so, ne? Oder halt einen Markennamen oder eine Domain. Also das kann alles sein im Prinzip. Und dann versucht man, diese einzelnen Assets zu verkaufen, sozusagen. Also beziehungsweise macht alles der Insolvenzverwalter natürlich, weil dem seine Aufgabe ist halt, so viel Geld, wie es noch geht, irgendwie wieder reinzukriegen, um das dann auf die Gesellschafter zu verteilen, beziehungsweise auf die Gesellschafter verteilt man das natürlich erst, wenn alle Schulden beglichen sind, die man noch hat. In unserem Fall ist das eben so, dass wir da jetzt, wie gesagt, habe ich ganz am Anfang gesagt, da jetzt nicht so viel haben, sondern da geht es jetzt eher darum, dass der Insolvenzverwalter halt seiner Aufgabe nachgeht, eben für alle Gesellschafter sozusagen noch so viel zu sichern an Geld, dass man halt eben möglichst da dann so unbeschadet es eben geht, rauskommt. Aber ja, schön ist das eben nie, in so einer Situation zu sein, ne? Das ist, glaube ich, schon auch klar. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass in Deutschland und auch so in der Gründerwelt und auch jetzt von mir aus so in dieser LinkedIn-Bubble oder so, wo du mich ja zum Beispiel auch angesprochen hattest. Also ich hatte da dann so einen Post gemacht, wo ich irgendwie gesagt habe, pass auf Leute, das und das ist passiert, ist blöd gelaufen, so, und habe dann da irgendwie sehr viel positives Feedback bekommen und vor allem haben die Leute immer von Transparenz gesprochen, dass sie das gut fanden, dass wir so transparent kommuniziert haben und so. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil, also mir ist schon klar, dass ich natürlich auch hätte nichts dazu sagen können oder so, aber dass das ja schon fast so tabuisiert ist eigentlich, irgendwie darüber zu sprechen, weil das irgendwie, glaube ich, als so eine schlimme Niederlage gilt. Und natürlich ist es irgendwo eine Niederlage, aber erstens, ja, Fehler sind eben menschlich, ist ja jetzt in dem Sinne gar nicht von irgendjemandem ein Fehler gewesen oder so, sondern es ist halt ein Projekt. Das Projekt war halt kein Erfolg. Und dann ist, glaube ich, eben auch normal, dass ein Outcome eben sein kann, dass das jetzt über diesen Weg zu Ende geht halt, ne? Wie gesagt, das ist nicht der angestrebte Weg und wir waren auch ja mehrfach kurz davor, andere Ergebnisse zu erzielen. Aber es ist ein Weg und ich habe das Gefühl, dass dann irgendwie zum Beispiel auch so Plattformen wie LinkedIn, da werden ja generell dann am liebsten immer nur Erfolge und wie toll ist dies und wie toll ist das, was ich gemacht habe. Guck mal, ich habe hier folgende Selbstoptimierungs-Hack um noch besser und weiß ich. Ja, und dann eben solche Seiten nicht so gerne, aber ja, fand ich jetzt irgendwie angebracht, das so zu machen und ja, habe da gutes Feedback auch für bekommen.
Ja, also ich habe ja unter genau diesem Post drunter geschrieben und ich glaube einfach, das kommt einfach sehr authentisch, oder? Also weil es geht ja, glaube ich, ganz vielen, also mich eingeschlossen, genauso. Man liest diese ganzen Success-Stories die ganze Zeit und denkt sich, also bei mir war es nicht so smooth, ja? Und ich glaube, das appreciaten, also dass das mögen die Leute halt einfach, dass sie sehen, hey, es gibt halt Ups und Downs und ein Unternehmen ist halt einfach nicht simpel. Ja, der Weg zu dieser Insolvenz, zu diesem Punkt jetzt, zu diesem Tipping Point, das war ja wahrscheinlich jahrelanger Prozess, wo gewisse Bausteine halt gelegt wurden, die dann schlussendlich eben zu dieser Entscheidung geführt haben. Nehme ich mal an.
Klar.
Und das ist halt einfach etwas, dafür gibt es jetzt keinen Fixplan, also wenn man diese Entscheidung trifft, dann schlägt man fehl. Ja, also da gibt es viel zu viele Faktoren, die da mitspielen. Und ich glaube, genau das gibt einem halt dann auch, sag ich jetzt mal, zum einen natürlich die Learnings, die du jetzt hast, das ist ja auch wieder ein enormer Competitive Advantage, ja, den du vielen gegenüber jetzt hast. Und ja, Resilienz, was man als Unternehmer sowieso hat,
Das, was du aber
gezwungenerweise.
sagst, ist schon sehr interessant, dass du das so siehst, dass einem das jetzt vielleicht ein Edge gibt, dass man auch diese Erfahrung mitgenommen hat. Und ich würde das auch so sehen, dass das natürlich, also jede Erfahrung ist prinzipiell gesehen erstmal eine wertvolle Erfahrung. Wobei das natürlich eine schwierige Aussage ist, weil jetzt weiß ich nicht, auch eine schlimme Erkrankung oder so. Und dagegen zu kämpfen kann ja eine Erfahrung sein, aber auf die würden wahrscheinlich die meisten trotzdem gerne verzichten, genauso wie auf die Erfahrung, eine Insolvenz zu durchlaufen, ne? Diese
Klar.
schwierige Frage aber mal außen vor gelassen, ist es schon so, dass ich das jetzt auch im Dialog mit anderen und so ein bisschen so erlebe, dass ja, diese Frage steht im Raum, ne? Pitch, also jeder hat ja für sich selber vielleicht so einen Pitch, ne? Und wie stelle ich mich vor und was ist der rote Faden jetzt irgendwie in meinem beruflichen Werdegang, wenn man so will? Warum bin ich zu dem Projekt gekommen? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Und ich kann für mich sagen, dass ich diesen Teil mit der Insolvenz nicht ausschweigen werde, sondern halt sagen werde, jetzt wenn dann meine Reise weitergeht und was auch immer jetzt als nächstes dann genau ansteht. Also ich habe natürlich zwei, drei Optionen, über die ich jetzt nachdenke und wo ich einfach dann auch gucken muss nach der langen Zeit und den Strapazen jetzt bei Coindex, was sich dann richtig anfühlt irgendwie. Aber will damit sagen, ich würde immer erzählen, dass jetzt die Geschichte mit Coindex dann über eine Insolvenz zu Ende gegangen ist. Und ich erlebe es aber so, dass manche Leute das, glaube ich, nicht machen würden und auch dann schon eher so sagen, ja, vielleicht erzähl das doch dann besser nicht so ungefähr, weil das dann eher mit einer Niederlage oder halt, ja, dann auf die Qualität von jemandem als Gründer oder Unternehmer projiziert wird. Und das verstehe ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, weil das auch bestimmt in manchen Fällen so ist, ne? Aber wie es eben auch mit einem Autounfall oder so ist, wenn du jetzt als Autofahrender einen Unfall hast, dann lässt das ja nicht automatisch darauf schließen, ob du jetzt gut oder schlecht Auto fährst, sondern kann dir ja auch wer anders reingefahren sein, irgendwie, also nicht aufgepasst haben eben, ne? Und deswegen ist das schon was, wo ich auch gespannt bin darauf. Also ich würde damit eben so umgehen, wie ich es gerade gesagt habe, aber ich bin schon gespannt darauf, wie es mir auch im weiteren Verlauf dann gehen wird, damit das auch dann so offen zu kommunizieren, ne? Oder ob das dann eher so ist, dass Leute sagen, ja, interessant und cool, oder ob Leute dann eher so sagen, ah, so ein bisschen so wie ein unabgeschlossenes Unistudium oder so, ne? Wo du dich ja auch immer fragen kannst, sage ich dann, ich habe den Abschluss gemacht oder nicht, ne? Also ja, bin ich gespannt.
Ja, schlussendlich ist es was Emotionales, nicht? Also das ist dein oder euer Baby, ja, das habt ihr aufgebaut, das hat viele, viele Jahre funktioniert, ja. Und jetzt ist es halt, ist diese Phase einfach zu Ende.
Ja.
Und ja, was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, ist, du hast vorher von einem Deal gesprochen. War das ein Deal, der, also M&A, weiß ich, darfst meistens nicht viel drüber reden im Detail, aber war das jetzt eine Art von Deal, die euch, wo ihr schon in der Misere wart, also wo ihr schon an dem Punkt wart, hey, wenn das nicht klappt, geht's zur Insolvenz? Oder war das ein genereller Deal und durch das war der letzte Tropfen sozusagen, das das Ganze zum Überlaufen gebracht hat?
Nee, also ich kann da noch 2 Stufen weiter ausholen, werde aber versuchen, das relativ kurz zu halten. Aber dass man so das Big Picture, glaube ich, versteht, ist wichtig. Wir sind ja erst nach gut 2,5 Jahren mit dem Produkt wirklich gelauncht. Das hat nach Gründung des Unternehmens wahnsinnig lange gedauert, weil das regulatorisch und auch technisch in der Zusammenarbeit mit einem Bankpartner, mit dem wir das umgesetzt haben, einfach sehr aufwendig war, das alles zu realisieren. Und es war aber von vornherein unsere Strategie, praktisch ein B2C-Produkt an den Markt zu bringen, wo Menschen das einfach benutzen können. Und das ist dann so eine Art Blaupause dafür, dass wir dann im B2B beziehungsweise B2B2C-Vertrieb diese Lösung über eine Schnittstelle an andere Fintechs oder Banken anbieten wollten, um damit dann wirklich zu wachsen, ne? Weil wir jetzt nicht den Sinn darin gesehen haben, mit unserem B2C-Produkt alleine jetzt irgendwie gegen Bitpanda, Coinbase und Binance zu konkurrieren, ne? Sondern eben, wir haben ein kleines Produkt und damit wollen wir dann eben B2B2C-Kunden akquirieren. Und sehr zeitnah nach unserem Launch in 2021, und 2021 werden sich die Kryptokenner erinnern, war dann auch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ein sehr optimistisches, ein sehr, sehr von Euphorie getriebener Zeitabschnitt, haben wir dann zeitnah nach dem Launch eine Finanzierungsrunde schon mehr oder weniger soft committed gehabt, eine größere Seed-Finanzierungsrunde. Und sind dann aber von einem großen B2B2C-Vertriebspartner angesprochen worden. Und ja, haben dann natürlich gesagt, okay, wir können jetzt diese Finanzierungsrunde nicht machen. Wir müssen uns erst angucken, was aus dieser Partnerschaft wird, weil wenn das was wird, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Verhandlungsposition. Haben also dann zu den Gunsten eine kleinere Brückenfinanzierung gemacht mit unseren Bestandsinvestoren und haben eben uns diese Opportunität dieser B2B2C-Partnerschaft angeschaut und zu den Gunsten auch jegliches Marketing eigentlich für das B2C-Produkt eingestellt, weil wir uns natürlich dann auch von den Ressourcen darauf konzentrieren wollten. Also haben nur noch so organisch quasi dann gearbeitet. Dieser Prozess mit diesem Vertriebspartner hat sich dann in einen M&A-Prozess entwickelt, also dass die eigentlich dann gesagt haben, ja, pass auf, eigentlich würde uns das am besten gefallen, wenn wir zumindest einen signifikanten Anteil an eurer Company einfach kaufen könnten und dann können wir euer Produkt vertreiben, können das gemeinsam weiterentwickeln, können auch teilweise das dann auf unsere eigene Infrastruktur umziehen, wir können auf eure Expertise zugreifen, etc. Also hat sich alles sehr passend angefühlt. Natürlich haben Sergio und ich uns dann auch das erste Mal damit auseinandergesetzt, ist das zur jetzigen Zeit überhaupt schon was, was wir uns vorstellen können? Weil das war natürlich jetzt sozusagen nicht der Plan, zu dem Zeitpunkt, so kurz nach Launch, jetzt schon so eine Transaktion zu machen. Aber der Kontakt mit diesem Interessenten hat uns eben dazu bewegt, dass wir das dann machen wollten, also weil das ein sehr sympathischer Kontakt war. Das Ganze ist dann zugesagt worden in einem Videotelefonat am 23.12.2021 um 16 Uhr, also schon auch natürlich irgendwie so kurz vor den Weihnachtsferien. Ja, wir wollen das machen. Nach den Weihnachtsferien zurückgekommen, dann gab es noch 2, 3 Workshops. Es war alles sehr konkret. Ist aber leider dann 2 Tage vor Ausbruch des Ukraine-Krieges wieder abgesagt worden, ziemlich überraschend. Und das war natürlich gerade dann auch mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ein übler Nierenhaken, weil da werden sich auch viele erinnern, der Ukraine-Krieg an den Kapitalmärkten und generell auch im Hinblick auf Startup-Finanzierungen und so, der Wind sehr stark gedreht hat, ne? Wir mussten uns also dann irgendwie neu orientieren und irgendwie versuchen, wieder neue Perspektiven zu entwickeln. Was dann natürlich erschwert worden ist dadurch, dass dann ja auch im Mai 2022 mit dem Terra Luna Ökosystem ein sehr großes Projekt am Kryptomarkt in sich zusammengefallen ist, was dann viele Insolvenzen nach sich gezogen hat, was insbesondere in der Zielgruppe von, egal ob B2C-Anlegende, VC-Investoren oder auch solche möglichen B2B2C-Partner für uns das Leben extrem erschwert hat natürlich, ne? Langsam wurde auch das Geld knapp, weil wir hatten ja keine Finanzierungsrunde aufgenommen, sondern hatten ja eben nur so eine kleine Brückenfinanzierung gemacht. Also haben wir auch dann ein bisschen geguckt, wie können wir die Kosten sparen. Haben dann glücklicherweise eine kleinere Beteiligungsfirma gefunden, die ein kleines Portfolio aus Kryptobeteiligungen hatte, wo es viel Synergie gegeben hätte mit uns, ja, was dann gut gepasst hätte. Das ist sehr schnell, sehr konkret geworden. Wir haben mit Anwälten die ganzen Dokumente ausgearbeitet. Der Notartermin war schon für den Dezember 2022 im Kalender, was natürlich alles in dieser Marktstimmung in 2022 ein tolles Ergebnis war. Dann ist aber leider im November ja noch FTX umgefallen. Und das hat dann leider dazu geführt, dass dieser strategische Investor eben dann auch kurzfristig diesen Deal absagen musste, weil er sich eben nicht glaubte, refinanzieren zu können für diesen Deal. Sodass wir dann also leider erneut ohne Option dastanden. Wir haben dann mit Kurzarbeit, also das gesamte Team in Kurzarbeit, gegengesteuert und haben uns dann, weil es aber einfach wir da ja nach wie vor eine sehr hohe Conviction für das Thema und die Technologie und auch das Potenzial hatten, dann im neuen Jahr mit einer Mischung aus Kurzarbeit und eben Projektgeschäft, was wir so für den erweiterten Gesellschafter- und Freundesbekanntenkreis erbracht haben, wieder zurückgekämpft. Und aus der Situation heraus, und da komme ich jetzt auf deine Frage, ist dann jemand auch so aus dem erweiterten Netzwerk auf uns zugekommen und hat gesagt, pass auf, es ist ja jetzt sowieso so, dass gerade die Preise für Startups und so weiter am Boden sind. Mir ist klar, dass das für euch jetzt nicht ideal ist, aber ich würde gerne prüfen, ob wir nicht jetzt beide von der Situation partizipieren können sozusagen und euch irgendwie für eine verhältnismäßig schmale Mark aufkaufen können und dann könnt ihr euer Produkt bei uns integrieren und dann bauen wir gemeinsam neue Sachen und das ja, wäre eben sehr interessant gewesen. Also ja, es war schon so, dass dieser letzte Deal jetzt aus so einer Art Notsituation entstanden ist. Aber das war jetzt trotzdem kein Deal, der jetzt irgendwie so von wegen, wir kaufen euch für 5.000 Euro oder so irgendwie gewesen wäre. Ne? Also es ging da schon um einen Millionenbetrag, aber natürlich in ganz anderer Größenordnung, als das zum Beispiel 2021 der Fall gewesen ist.
Und ich nehme jetzt mal, also annehmen ist immer so eine Sache, nicht? Aber da war ja dann gleichzeitig das mit den ganzen Banken in den USA, da war ja nochmal eine Art Bankencrash noch dazu. Hat euch das dann auch nochmal getroffen oder hat euch das eher jetzt mal weniger tangiert?
Also ich würde sagen, insbesondere nach dieser Phase mit der Beteiligungsfirma FTX Crash hat uns eigentlich dann gar nichts mehr getroffen, ne? Weil wir waren dann ja im Prinzip in Kurzarbeit und haben Projektgeschäft gemacht und Coindex lief eigentlich nur so auf Sparflamme für uns nebenbei, ne? Und wir haben eher, würde ich sagen, im Gegenteil, ab Anfang des Jahres 2023 wieder ein bisschen mehr Wind unter den Flügeln gespürt, weil ja auch, muss man einfach sagen, seit Januar, dann gab es ja eine kleine Erholungsrallye zwischendurch. Und generell ist dank jetzt der ganzen Initiativen von institutionellen Investoren aus den USA rund um eigene Krypto- und auch vor allem Tokenisierungsprojekte und eben auch dieser Hype rund um ja, ETFs, Bitcoin-ETFs, jetzt auch Ethereum-ETFs, eher so, dass das Interesse gestiegen ist, ne? Also ich würde eher sagen, dass dieses Jahr davon gezeichnet war, bisher zumindest, dass das Interesse wieder gestiegen ist für das Thema. Es ist immer noch nicht wieder da, wo es natürlich zwischendurch mal war und auch bestimmt irgendwann wieder ist. Aber die Stimmung hat sich auf jeden Fall ein bisschen aufgeklärt. Und jetzt dieses mit der Silicon Valley Bank und so weiter, das hat jetzt sicherlich die generelle Situation für Startup-Finanzierungen nochmal getroffen. Aber das war für uns sowieso schon keine Option mehr, die wir ernsthaft in Erwägung gezogen haben, jetzt über eine Finanzierung nachzudenken oder eine B2B2C-Partnerschaft. Also in Wahrheit hätten wir wahrscheinlich sogar, wenn wir es drauf angelegt hätten, auch ein, zwei so B2B2C-Partnerschaften, wie wir das eigentlich gerne gemacht hätten, abschließen können in der Zeit, weil das Interesse da war. was wir aber natürlich nicht wollten von den Ressourcen, also nicht konnten von den Ressourcen und nicht wollten, weil es halt diesen M&A-Deal gab und da hätte sich das dann sozusagen gebissen, wenn wir jetzt so eine Partnerschaft umgesetzt hätten, obwohl wir eigentlich von einem solchen potenziellen Partner gerade dabei gewesen sind, gekauft zu werden.
Und dieser Deal, da darf man das fragen, woran ist der dann gescheitert oder was war da der Hauptgrund, warum es hier nicht zum Abschluss kam?
Also das darf man natürlich fragen,
Ja,
aber
wenn man die Antwort bekommt. Ja.
mit der Antwort muss ich natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sehr vorsichtig sein, aber vielleicht so viel jeder und jede, die mal in solchen Prozessen steckt. Das ist einfach ein sehr langwieriger Prozess, wo es eben extrem viele Variablen gibt und extrem viele verschiedene Interessen und es dementsprechend auch immer einfach am Ende wirklich ein krasser Drahtseilakt, das irgendwie alles voreinander zu bekommen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, ab wann man sich da wie sehr drüber freut, ne? Und gerade wenn man, je größer auch natürlich die Organisation, die einen kaufen will und je komplizierter und größer auch die eigene Geschichte ist, die man eben verkaufen will oder vielleicht ist man ja auch mal auf der Käuferseite, desto höher ist diese Komplexität. Also es zieht sich auf jeden Fall sehr, sehr lange hin, ne? Und genauso für, wenn man sich eine neue Finanzierung suchen muss, das ist nichts, was man in Wochen machen kann. Also da muss man früh genug und also drüber anfangen, drüber nachzudenken und dementsprechend genug Zeit einplanen. Aber was ich sagen will, ist, unser Kaufinteressent war eine sehr große Organisation, die auch ein Finanzinstitut ist. Und diese beiden Faktoren, sehr groß und Finanzinstitut, sorgen natürlich dafür, dass da auch ein sehr hohes Maß an Bürokratie und eben auch einfach Prozesswesen herrscht, was das Ganze nochmal deutlich verlangsamt hat und was dann halt leider ja bei uns Menschen auch immer dazu führt, dass dann da halt auch Politics dann anfangen, eine große Rolle zu spielen. Und irgendwo so in diesem Kontinuum lag da leider am Ende das auch für im Übrigen eigentlich fast alle Beteiligten überraschende und auch sehr enttäuschende Ergebnis, dass da trotz der unterwegs wirklich außerordentlich hohen Überzeugung, dass das jetzt eigentlich alles so durchgehen dürfte, letztlich, Ergebnis, dass es dann halt am Ende leider aber doch nicht durchgegangen ist. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Kernerkenntnis, die sich für Sergio und mich auch durch das Projekt durchzieht, wo man auch aufpassen muss, ehrlicherweise, dass man dann nicht verbittert ist irgendwann oder auch dann zu pessimistisch, aber dass man wirklich aufpassen muss, wann man sich worüber freut. Also erst wenn die Tinte trocken ist und in Wahrheit eigentlich, wenn es um Geld geht, auch nicht dann, sondern wenn das Geld auf dem Konto ist, dann kannst du dich freuen. Und das ist, finde ich, schon auch ein krasser Widerspruch, weil gerade als ich noch deutlich jünger war und irgendwie noch mehr am Anfang meiner Karriere war, hat diese Start-up-Welt auf mich auch schon immer so eine gewisse Faszination ausgeübt, so von wegen, das sei ja total einfach und alle feiern immer und sind gut drauf und hier ein Erfolg und da ein Erfolg und so weiter. Natürlich sieht man da immer nur das, was auch dann Erfolge sind, das ist mir schon klar. Aber dass eigentlich ja diese Gesinnung von Gründung ist, wir sind alle total euphorisch und Erfolgsstory nach Erfolgsstory und wir suchen nur diese Erfolge. Und auf der anderen Seite dann dieses, ich muss realistisch sein und ich darf mich eigentlich erst freuen, wenn das wirklich erfolgreich abgeschlossen ist. Und beide Extreme haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Also mal jetzt bei diesem von mir ja empfohlenen pessimistischeren, sag ich mal, Blick da drauf, ist es so, dass man dann Gefahr läuft, sich über die kleinen Zwischenziele dann nicht mehr ausreichend zu freuen eben, ne? Oder gar nicht im Zweifel. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich zum Beispiel mit unserer Historie hier bei Coindex nicht glücklich bin oder beziehungsweise mir also rückblickend ist es ja richtig, dass wir da immer sehr skeptisch waren. Und ein bisschen gerade hinten raus war unsere Skepsis natürlich auch geprägt davon. Ich habe ja vorhin schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Das waren natürlich jetzt nur die Spitzen der Eisberge. Es gab zwischendurch natürlich noch geplatzte Finanzierungen und Enttäuschungen mit Mitarbeitenden, die zugesagt und wieder abgesagt hatten und irgendwelche Betrüger, die uns versucht haben, also vorzugeben, dass sie bei uns investieren wollen, aber eigentlich nur, also da gab es wirklich wilde Geschichten. Das kennt ja wahrscheinlich auch jeder Gründer irgendwie und Gründerin. Da muss man eben einfach aufpassen. Aber jetzt rückblickend mit Fokus auf diese zuletzt jetzt geplatzte Transaktion ist es halt so, ja, frage ich mich schon, habe ich mich ausreichend darüber gefreut, als uns die Botschaft erreicht hat, wir wollen das machen? Habe ich mich ausreichend darüber gefreut, als wir den Preis mit denen verhandelt haben? Und ja, man hat immer mehr irgendwie natürlich und ne, aber kann man sich dann über diese Sachen freuen? Sollte man sich? Und inwieweit hat das dann vielleicht auch einen Einfluss darauf, wie man das Mindset hat, das Ganze dann irgendwie umzusetzen oder umgesetzt zu bekommen? Wie gesagt, ich würde jetzt für unseren Fall habe ich schon meinen Frieden damit in dem Sinne, dass ich weiß oder dass auch sehr klar das Feedback von den handelnden Personen dort ist, dass das jetzt nicht an uns gescheitert ist und auch nicht an dem Preis oder irgendwie sowas, sondern es ist am Ende an Politics gescheitert. Und da spielt natürlich dann eher eine Rolle, dass man sich fragt, ja, okay, wie wäre es denn gewesen, wenn jetzt total die Euphorie am Markt entstanden wäre? Wäre dann das Ganze zu einem gleichen Ergebnis gekommen oder respektive, wenn jetzt nächstes Jahr total der Bullenmarkt ausbrechen sollte, dann gucken wir von der Seitenlinie, dann fragst du dich halt, naja, wäre das jetzt zu dem gleichen Ergebnis gekommen oder, ne? Aber ich glaube, auch da muss man eben aufpassen, dass man dann auch seinen Abschluss damit findet und eben sagt, okay, das ist jetzt zu dem und dem Ergebnis gekommen, damit muss ich mich jetzt abfinden und jetzt muss man eben Mund abputzen, aufstehen und weitermachen, ne?
Absolut. Ja, turbulente Reise, glaube ich, so lässt sich am besten beschreiben. Was sind denn so die Key Learnings? Also wenn ich jetzt an meine eigenen, sage ich jetzt mal, Fuck-Ups nachdenke, da gibt es immer so zumindest ein Key Takeaway aus jedem, ja, Pushdown, also Pullback, ja, also was man jetzt so erfährt. Was sind denn so die größten und wichtigsten Key Learnings für dich?
Du meinst jetzt allgemein aus dem Projekt oder aus der
Genau.
gescheiterten Transaktion oder?
Genau, so ganz allgemein offene Frage.
Ja, also ich würde sagen, sehr wichtig ist dieses, was einem auch vorher immer gesagt wird, was ich nicht ernst genug genommen habe. Und wie so häufig weiß man ja, wenn man in den Bach reinsteigt, noch nicht so richtig, was einen dann am Ende, wenn man wieder raussteigt, dann wirklich erwartet hat. Man hat eine Vorstellung davon, aber wenn man dann diese Vorstellung abgleicht mit dem, wie es wirklich war, dann ist es ja meistens schon eine sehr große Differenz, ne? Und ich würde sagen, mit wem man das zusammen macht, ist schon sehr wichtig, ne? Also Sergio und ich sind sehr unterschiedlich und haben uns auch zwischendurch sehr stark gestritten und alle Konflikte miteinander ausgetragen. Und das ist nicht zu unterschätzen, einfach wirklich, ne? Also wie sehr man da miteinander dann verheiratet ist, ne? Es ist am Ende sehr ähnlich wie eine Ehe oder was weiß ich, so eine gesellschaftsrechtliche Beziehung. Und je besser man die Person schon kennt und je besser man einschätzen kann, wie die dann in bestimmten Drucksituationen reagiert und je besser man auch selber in der Lage ist zu artikulieren, was ist mein Problem, was will ich von dir, ne? Man kann immer nur sprechenden Menschen helfen, desto besser, ne? Also da glaube ich, dass unsere Beziehung, dass die so belastbar geworden ist und dass wir das alles zusammen durchstehen konnten, ist schon ein wesentlicher Faktor dafür, dass wir das überhaupt so weit geschafft haben halt, ne? Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Learning, mit wem du das machst, wie gut kennst du die Person, und wie bist du in der Lage, mit der in Konfliktsituationen zusammen, ne, das alles dann zu verhackstücken. Das Zweite würde ich sagen, auch no surprise, auch eine Plattitüde irgendwie, aber überleg dir sehr genau, ob du Geld brauchst und wenn ja, von wem. Ne, wenn du da auch irgendwie einmal in diesem Hamsterrad drinne bist, dann bist du halt auch drinne, und wenn du da halt jemanden eben als Gesellschafter hast, dann hast du dich auch mit dem auseinanderzusetzen. Ich weiß, das sind alles, genauso wie das erste Thema, auch Luxusprobleme, in dem Sinne, als dass man ja wirklich entscheiden, wie man es machen will, nur kann, wenn es wirklich Optionen gibt. Wenn es nur einen Menschen gibt oder einen Fonds gibt, der bei dir investieren will, ja gut, dann ist es schwierig, wenn du dringend Geld brauchst halt, ne? Aber das ist schon eine zweite Sache, die ich da als sehr, sehr relevant empfinden würde. Und ja, dann drittens letztlich halt ein bisschen das, was ich vorhin schon meinte. Opportunistisch arbeiten und opportunistisch unterwegs sein, aber dann schon realistisch auf die Wahrscheinlichkeit und so weiter dann drauf schauen, ne? Also am Ende ist das bei einer Gründung so, es gibt keine Ebene, an die du irgendwie sagen kannst, ja, das macht dann schon der und der irgendwie, sondern du bist in charge oder halt du und deine KollegInnen sind in charge, die Probleme zu lösen, wenn es welche gibt halt, ne? Und das muss einem, glaube ich, einfach klar sein. Und dementsprechend, wenn du dann nicht hasselst und irgendwie dafür sorgst, dass das Geld aufs Konto kommt, um jetzt einfach bei dem Beispiel zu bleiben, dann wird es keiner machen, dann wird der Deal auch nicht zustande kommen, sozusagen, ne? Und das ist, glaube ich, einfach was irgendwie, wo man auch, Execution ist da ja häufig so ein Stichwort. Ich glaube, dass ich das zum Beispiel sehr gut kann, was aber auch ein Problem sein kann, weil wenn man da sich zu sehr hetzt und irgendwie sagt, ich muss das jetzt machen, will das jetzt zu Ende machen und so weiter, ja, dann hat man natürlich nicht so richtig die Ruhe irgendwie Aber ich erlebe das schon so, dass in dieser Gründerwelt auch sehr viele Leute sind, die dann halt gut im Schwätzen sind irgendwie und aber dann eben nicht so richtig, ja, Fortschritt machen oder dann die Sachen wirklich through to the end ansehen irgendwie, ne? Und das wären vielleicht so die drei jetzt wirklich sehr high-leveligen Sachen. Hast du dir das so vorgestellt?
Absolut. Das sind, also grundsätzlich geht es hauptsächlich um Beziehungen, so wie ich das jetzt rausgehört habe, nicht? Beziehungen mit anderen, mit sich selbst und wie man einfach mit schwierigen Situationen dann auch umgeht, nicht?
Das
Und
ist übrigens schon auch,
ja.
glaube ich, was noch wichtig ist. So, ich bin jetzt auch kein so ein komischer Vertriebstyp oder so, ne? Aber also jetzt so ein Hardcore-Sales-Guy. Aber es geht schon natürlich sehr darum, wie man dann das Ganze auch verkauft bekommt und auch leider, wer man ist, muss man auch ganz klar sagen. Also Gründer und Gründerinnen kommt es schon sehr darauf an, bist du irgendeiner von diesen Ex, hast du nicht gesehen, Ex N26 oder Ex keine Ahnung was. Kommst du und bist du irgendwie in Berlin oder weiß ich, hast du ein Endorsement von dem und dem oder was weiß ich, das öffnet halt wahnsinnig viele Türen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema so ein bisschen angekommen mit, ja, war es jetzt eine Insolvenz oder war es ein Exit, ne? Also selbst wenn es jetzt auch nur ein gesichtsschonender Exit an eine tolle Adresse, wie jetzt von mir aus eine große Bankengruppe oder so gewesen wäre, es aber am Ende gar nichts jetzt finanziell oder so groß für uns gebracht hätte, dann wäre das schon trotzdem besser wahrscheinlich für irgendwie die weitere Karriere, als jetzt irgendwie die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann, die sicherlich auch ihre Vorteile hat, gerade von der Erfahrungsseite irgendwo. Aber das ist schon auch ein wichtiger Faktor, ne? Und da muss man auch dann realistisch schauen, kannst eben die beste Produktidee haben oder was weiß ich, wenn du die nicht executed bekommst und nicht willens und in der Lage bist zu tun, was es braucht, um das auch an den Mann und die Frau zu bekommen, dann kannst du dir halt davon auch nichts kaufen, ne?
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. You need to do what's needed. Also, was braucht es dazu? Ja? Also, einfach nicht, wie fühlst du dich? Ja, und vielleicht machst du es, ja, sondern wirklich da durchzupushen und die Dinge, die halt einfach gemacht gehören, dann auch wirklich durchzuziehen. Ich glaube, das
Ja.
zeichnet auch, sag ich jetzt mal, diesen Wellengang, den du da auch hinter dir hast, ganz gut ab, dass man da halt einfach sehr viel Resilienz braucht, ja. Und jo. Wie schauen die weiteren Schritte für dich oder für euch aus? Ja, also du hast gesagt, du hast da schon zwei mögliche Dinge auf dem Tisch. Magst du das schon mit uns sharen oder ist das noch so vage oder behältst du es lieber noch für dich?
Ja, also erstmal sind wir ja, wie gesagt, jetzt noch mit einem kleinen Team auch mit der Abwicklung von Coindex beschäftigt und dann folgt eben auch noch das Insolvenzverfahren, wo dann wahrscheinlich primär dann noch ich, aber auch dann schon nur noch von der Seitenlinie wahrscheinlich beschäftigt bin damit. Und alles Weitere wird man dann jetzt schauen und da auch dann ruhig noch mal ein paar Tage Zeit ins Land ziehen lassen, ne? Also ich bin offen, falls jemand irgendwie interessante Projektideen hat oder generell auch Themen für eine Gründung oder auch einen Job kann ich mir auch übergangsweise vorstellen, also prinzipiell für alles offen. Da will ich jetzt auch nichts Voreiliges irgendwie machen. Natürlich gibt es auch immer noch die Option, ja, die zum Beispiel Assets aus der Coindex zu erwerben, zum Beispiel die Software oder so. Dann wäre das natürlich was, wo es dann zum Beispiel auch sinnvoll wäre, mit uns beiden Gründern zumindest zusammen zu überlegen, was kann man daraus irgendwie machen. Das ist, glaube ich, theoretisch alles offen. Es würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwie diesen ja noch jungen Markt, den wir jetzt schon 6 Jahre unternehmerisch begleiten durften, irgendwie auch weiter treu bleiben könnten und da weiter einen Beitrag dazu leisten könnten. Ob das klappt und in welcher Form, werden die nächsten Wochen und wenigen Monate, glaube ich, dann zeigen. Aber ich freue mich über Vernetzung. Also wenn jemand Interesse hat, gerne melden über LinkedIn am besten. Freue ich mich zu lesen.
Auf jeden Fall. Also ich verlinke auch Kai für jeden, der was da zuschaut, in der Videobeschreibung und natürlich auch auf allen Social Media Posts. Ja, also. Und sonst könnt ihr auch gerne mich fragen. Also ich leite die Nachrichten dann auch an Kai weiter. Ja, ich sag mal auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dich auch so weit geöffnet hast. Ist jetzt, glaube ich, alles andere als wie selbstverständlich. Und ich sage jetzt so, ich allein habe schon da jetzt sehr viel auch mitnehmen können und ich bin 100% überzeugt, dass es den Zuschauern genauso geht. Und ja, gibt es irgendwas, was du, eine Call to Action oder irgendwas, was du jetzt noch da lassen möchtest für die Zuschauer, wie können die Leute sonst noch mit dir in Kontakt bleiben? Hast du einen Newsletter oder irgendwas, wo die Leute vielleicht noch was von dir lesen können?
Nee, also ich habe tatsächlich nur in Anführungsstrichen mein LinkedIn-Profil, wo ich ab und zu auch mal was Content-mäßiges gemacht habe. Auch da natürlich jetzt Orientierung, wie das weitergeht, muss ich schauen. Wenn ich habe da jetzt Content-mäßig immer vor allen Dingen auch was zum Thema so Gründung Web3 Krypto gemacht. Ob ich das jetzt aufrechterhalte oder nicht, wird sich zeigen, aber da bin ich auf jeden Fall ganz gut erreichbar. Und ja, das wär's.
Okay. Ja, dann nochmal danke, Kai. Und ja, danke an
Danke für die
alle auch.
Einladung. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
WaveAct, the web-free software company that understands what you want.